Hans-Dirk Waller. Das Ticken des Weckers. Allein in den Fängen des Systems. Geest Verlag 2007. Einführung. Meine Kindheit und Jugend waren nicht nur gekennzeichnet durch eine individuelle Entwicklung, sondern auch durch ungewöhnliche äußere Einflüsse, die eine ganze Generation zum Teil unter schamlosen Missbrauch ihrer Ideale geprägt haben. Die Einwirkungen von außen wurden diktiert von einer Ideologie, die mit dem Instrument eines totalitären Systems, getrieben von Rassenwahn, selbstherrliche Großmachtansprüche durchzusetzen versuchte. Am Ende stand das eigenen Gesetzen folgende Grauen eines erbarmungslosen Weltkriegs, der Millionen Menschen der Angegriffenen, aber auch der Angreifer, das Leben kostete und große Teile Europas in eine Wüste verwandelte. Über die Ursachen dieses Geschehens ist von Zeitzeugen und Historikern viel zusammengetragen, geforscht und kommentiert worden. Dabei stand und steht die Frage im Vordergrund, wie es möglich war, dass sich ein ganzes Volk für die Umsetzung dieser Ideologie entmündigen ließ. Unser Wissen über das Geschehen und seine Ursachen ist durch diese Zeitdokumente und Forschungen wesentlich erweitert worden. Unabhängig von den Fakten bleibt jedoch das Problem, dass Motive und Verhalten vieler Väter und Großväter unter Zugrundelegung der heutigen Kenntnisse und gesellschaftlichen Verhältnisse beurteilt werden. Der Blick auf sie blieb dabei im Einzelfall unscharf, da viele Betrachter Einflüsse und Stimmungen des historischen Umfeldes nicht selbst erlebt oder unzureichend berücksichtigt haben. Es liegt daher auf der Hand, dass man sich als Zeitzeuge fragt, wie hast du im Kreise deiner Familie das Geschehen erlebt? Wie hat es auf dich gewirkt und welchen Einfluss hat es auf dich selbst ausgeübt? Die Ereignisse liegen jetzt ein Menschenalter zurück. Ich habe versucht, meine teils noch lebendigen, teils jedoch nur schemenhaft vorhandenen, auch wechselnden Erinnerungen in das historisch belegte Zeitgeschehen einzubinden. Hierzu standen mir auch persönliche Tagebücher von Klassenkameraden und Kriegstagebücher zur Verfügung. Ich bin mir dabei des Problems bewusst, dass auch ich im Rückblick manche Entwicklungen und Ereignisse aus heutiger Perspektive sehe und deute. Doch damit sind alle Antworten von Zeitzeugen auf viele bohrende Fragen der Nachfolgegeneration belastet. Im vorliegenden Buch soll verdeutlicht werden, wie eigenes Handeln und dessen Folgen im Dritten Reich nicht nur durch die Auseinandersetzung mit einer Ideologie, sondern auch durch die Weigerung eines Individualisten, sich den abgelehnten Forderungen eines Systems unterzuordnen, bestimmt sein können. Das Elternhaus. Meine Eltern lebten 1926 in Kiel in einer kleinen Etagenwohnung in der Eichendorfstraße. Ich wurde in diesem Jahr als ältester Sohn geboren. 1927 vergrößerte sich die Familie durch meinen Bruder Peter, 2 Jahre später durch meine Schwester Susanne und 1931 durch meine Schwester Renate. Wir Kinder trugen sonntags Matrosenanzüge mit Bleilehosen, die Mädchen kurze Kleider mit Bremer Rundkragen. Zur Erledigung der Arbeit in dem großen Haushalt erhielt Mutter Hilfe durch das Hausmädchen Hertha, und die uns Jahrzehnte begleitende Waschfrau und Haushaltshilfe Ile, die selbst im hohen Alter mit einer Zigarette im Mundwinkel bei uns tätig war. Manch ein Brandloch in unserem Teppich wurde stillschweigend gelitten. Ile hat ihren Verlobten in der Skagerrak-Schlacht verloren und war während der Weltwirtschaftskrise arbeitslos geworden. Mutter hatte ihre seelische und soziale Betreuung übernommen. Unser Vater war Arzt. Er arbeitete vor dem Dritten Reich über 9 Jahre in einer Gemeinschaftspraxis mit einem jüdischen Kollegen zusammen, der zudem in Berlin Reichstagsabgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei war. 1934 zog er sich aus Altersgründen gegen eine hohe Abstandssumme aus der Praxis zurück. Seitdem betrieb Vater die Praxis als Internist allein, wobei er auch die jüdische Klientel seines ehemaligen Partners übernahm. Unsere Mutter Anneliese stammte aus einem Försterhaus in Rönnerholz. Sie hatte eine Ausbildung als Laborantin in den städtischen Krankenanstalten in Kiel begonnen, wo sich die Eltern auch kennengelernt hatten. Vater war damals Assistent von Professor Hoppe Seiler. Vaters Vorfahren waren Dithmarscher, Mutters Vorfahren stammten aus Ostfriesland. Die Kindheit in der Eichendorfstraße war unter der rührenden Fürsorge unserer Mutter glücklich und erfüllt. Wenn es ihr zu Hause mit dem Kindergeschrei zu viel wurde, ging sie mit mir, dem Ältesten, in die Stadt, um Besorgungen zu erledigen. Gelegentlich wurde dieser Stadtgang verlängert durch eine Busfahrt zu ihren Eltern nach Rönnerholz. Ich habe dieses Privileg der gemeinsamen Ausflüge immer sehr genossen. Intensive Erinnerungen habe ich auch an unser erstes Auto, einen Opel P4, auf den Vater sehr stolz war. Er wurde jedes Wochenende blitzblank geputzt. Mit einem kleinen Lappen durfte ich die Räder abwaschen. Vaters Klientel waren vor allem die Werftarbeiter. In der Zeit der großen Arbeitslosigkeit, allein in Kiel gab es 1932 über 30.000, in Deutschland insgesamt mehr als 6 Millionen Menschen ohne Arbeit, behandelte er zahlreiche Patienten umsonst. Um ihnen das Gefühl von Almosenempfängern zu nehmen, wuschen sie dafür sein Auto oder sammelten im Wald Beeren. Vater weilte von morgens bis abends in der Praxis. Viele zusätzliche Hausbesuche in der Stadt waren zudem früher noch eine Selbstverständlichkeit für einen Arzt. Kiel besaß damals für 270.000 Einwohner ganze 5 Internisten einer neuen Facharztgruppe der Ärzteschaft. Wir Kinder bekamen Vater in der Woche kaum zu sehen. Mutter überraschte er als Trost für seine Abwesenheit jeden Freitagabend mit Pralinen von Lolli Wanke, einem Schokoladengeschäft im Parterre des Praxishauses. Die Wohnung war inzwischen durch die vielen Kinder zu klein geworden, sodass 1932 der Umzug in eine größere Parterre-Wohnung in der Villa von Frau Geheimrat Petersen im Forstweg notwendig wurde.